3200 Laborversuche, was wir noch mit dem Untergrund durchführen müssen. Grundwasser, ganz wichtiges Thema beim Thema Bauen. Wenn wir gehen, ist wieder aufgeräumt.
Seit November 2025 wird entlang unserer Vorzugsvariante gebohrt. Damit ist die erste von zwei geplanten Erkundungskampagnen gestartet. Warum wir uns den Baugrund eigentlich näher anschauen und wie das genau abläuft, erklärt uns heute Lena Weizenegger von der Firma Baugrund Süd. Hallo Frau Weizenegger, danke, dass Sie heute in unser kleines Podcast-Studio gekommen sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Weizenegger, warum wird der Baugrund überhaupt untersucht, bevor gebaut wird?
Also der Bereich, wo wir jetzt erkunden, hier soll eine neue Strecke gebaut werden und hierfür ist wichtig, den Untergrund zu wissen, wo verschiedene Böden vorhanden sind. Und die Böden, es kommt drauf an, mache ich einen Streckenbau oder es sollen ja verschiedene Tunnel und Brücken gebaut werden. Und hier sind verschiedene Anforderungen und das wollen wir jetzt mit dem ersten Erkundungslos oder mit dem ersten Erkundungsprogramm erschließen und die Aufschlüsse dann liefern uns Aussagen über die geologischen Profile.
Was passiert, wenn man den Baugrund nicht untersucht?
Oh, ganz schwierig zu sagen, aber man sagt immer, Baugrund ist Bauherrenrisiko und wenn Sie jetzt eine Gleise bauen, einen Tunnel, eine Brücke, ohne zu wissen, was im Untergrund vorhanden ist, wird schwierig, also eigentlich unmachbar, es geht nicht. Man muss erkunden, wie der Untergrund zusammengesetzt ist, um eben die Stabilität für die Bauwerke oder auch für die Gleisbauten gewährleisten zu können.
Wie tief wird gebohrt?
Haben wir auch ganz unterschiedliche Bohrtiefen. Also wir haben Streckenbohrungen, die sind so zwischen 6 und 8 Meter, je nachdem, wie die Lage dann später von der Gleise sein soll. Und bei den Tunnelbauwerken und bei den Brückenbauwerken können wir bis zu 70 Meter tief in den Untergrund eingreifen.
Das ist schon eine ganz schöne Menge. Der Anteil an Tunneln und Trögen liegt bei unserer Vorzugsvariante bei über 40%. Welchen Einfluss hat das darauf, wie tief Sie bohren?
In großen. Also wir sind ja unterschiedliche Lose, wir haben 4 Lose. Im Los 1 war jetzt zum Beispiel ging es nur um kleinere Brückenbauwerke und um Streckenerkundung. Und Los 2, 3 und 4, da kommt dann hauptsächlich diese Tunnelbauwerke und Brückenbauwerke hin. Und da haben wir auch dann die Tiefenbohrungen.
Los vielleicht zur Einordnung, das sind die Bereiche, die einfach entlang der Strecke in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt wurden und Los heißen.
Genau, die Lose, also wir haben 4 Lose zur Erklärung und wir befinden uns auf einer Strecke von 70 Kilometern und darauf wurde jetzt auf 4 Lose aufgeteilt.
Wie lange dauert so eine Untersuchung an einer Stelle?
Also durchschnittlich liegt unser Bohrfortschritt am Tag bei 20 Metern. Wenn ich jetzt 2 Bohrlöcher habe mit jeweils 6 Metern, kann ich zwischen 2 und 3 Bohrlöcher am Tag durchführen. Wenn ich jetzt eine tiefe Bohrung habe mit 70 Metern, bohre ich da mehrere Tage dran.
Was kommen dabei für Geräte zum Einsatz?
Also wir haben Raupengeräte, nennt man das, mit Gummiketten. Muss man sich vorstellen wie ein großer Bagger, Gewicht bei 15 Tonnen im Durchschnitt. Und ein Bohrturm, der dann während dem Fahren liegt und zum Bohren aufgestellt wird, mit einer Höhe zwischen 8 und 10 Metern. Und das sind unsere Bohrgeräte und zusätzlich müssen wir die natürlich transportieren. Also steht an jedem Bohrpunkt auch ein LKW mit Tieflader, ein Sprinter, vielleicht noch ein Hänger. Also wenn wir da sind, sind wir da, man sieht uns.
Mit dem gesamten Fuhrpark.
Genau.
Und wenn so eine Baugrunduntersuchung im Gange ist, wer steckt eigentlich da alles dahinter? Wie groß ist so ein Team vor Ort? Wie viele Personen sind mit der Auswertung im Nachgang dann auch noch beschäftigt?
Also zum einen haben wir immer jedes Los hat einen Bauleiter, der sich da vorrangig mal um die Vorbereitung und Ausführung kümmert. Vor Ort sind dann auf dem Bohrgerät meistens 3 Personen. Das ist einmal der Geräteführer, der die Verantwortung für das Bohrgerät hat und es auch bedienen kann. Also es sind ganz viele verschiedene Hebel und Knöpfe. Und dann haben wir noch 2 Bohrhelfer, die dem Geräteführer immer zuarbeiten. Und dann haben wir je Los auch verschiedene geologischen Büros, die dann dieses Gutachten erstellen. Und die haben sich dann mit verschiedener Personalstärke aufgestellt. Meistens sind mehrere Personen im Büro. Ein Geologe ist noch mit vor Ort. Und dann haben wir natürlich auch noch die ganzen Laborversuche. Sprich, das, was wir aus dem Untergrund rausholen, wird bei uns im Labor, bei Baugrund Süd, auch noch analysiert. Und da haben wir auch ein Team von, 10 Leuten im Labor. Wir haben circa 3200 Laborversuche, was wir noch mit dem Untergrund durchführen müssen.
Da schließt gleich meine nächste Frage an. Also die Bodenproben, die Sie entnehmen, die bleiben nicht vor Ort, sondern die werden in ein Labor gebracht. Welche Versuche werden denn da gemacht? Worauf wird das untersucht?
Also es gibt ganz verschiedene. Ich glaube, wir haben 17 verschiedene Versuche, wo wir durchführen. So die einfachsten sind zum Beispiel der Wassergehalt. Da wird gemessen, wie viel Feuchtigkeit befindet sich im Untergrund oder wie viel organische Stoffe, zum Beispiel im Kies, da will man eher wenig organische Stoffe haben. Das sind so die gängige Laborversuche, der Kalkgehalt, das ist aber immer auf Vorlage vom Geologen. Er sagt uns dann, auf welcher Tiefe hätte ich gern welchen Versuch.
Und was genau verraten uns dann diese Ergebnisse? Also ob wir an einer Stelle bauen können oder nicht?
Also bauen kann man grundsätzlich immer. Es geht ja nur darum, wie kann ich bauen, dass das Ganze auch standhaft ist und dauerhaft ist. Und je nachdem, wie grobkiesig, wie dicht der Untergrund gelagert ist, muss dann der Geologe oder der Planer dann, der Geologe macht dann ein Gutachten. In dem Gutachten werden Empfehlungen ausgesprochen. Und danach kommt ja wieder ein Planer, der dann die Brückenbauwerke oder Tunnel plant. Und die können dann mit diesen Ergebnissen arbeiten und sagen, wir brauchen hier diesen Untergrund oder wir können solche Pfähle bohren, um dann irgendwelche Brückenbauwerke zu erstellen.
Okay, heißt konkret, das entscheiden nicht Sie, welche Bauwerke wo errichtet oder eben nicht errichtet werden können, sondern Sie geben Empfehlungen weiter oder diese Ergebnisse aus der Untersuchung und der Planer entscheidet das dann.
Genau, also wir bohren, wir machen das Labor, die Geologen, die da wiederum auch Aufträge haben, ein Gutachten zu erstellen, die erstellen dieses Gutachten mit den Empfehlungen und später kommen dann riesige Firmen, wo Tunnelbauten planen, Brückenbauten planen und die können diese Ergebnisse dann auswerten.
Schauen wir konkret auf ULA. Wie viele Bohrpunkte gibt es denn im Rahmen dieser Erkundungskampagne?
Wir haben ca. 400 Bohrpunkte und 5400 Bohrmeter sind geplant.
Das ist schon einiges. Sind das jetzt eher viele oder wenige für so ein Projekt?
Ich sag mal, über die Strecke verteilt ist es so, es ist ja auch das erste Erkundungsprogramm. Wir sind schon sehr dicht naheliegend, die Bohrpunkte. Es wird noch ein zweites Erkundungsprogramm dann geben, wo das dann nochmal verdichtet wird. Aber für die erste Untersuchung ist es schon ein gutes Konzept.
Wer legt das fest, wo genau gebohrt wird?
Also es gibt Pläne, die hatten wir im Vorfeld zur Verfügung bekommen mit auch GPS-Koordinaten. Und da fängt dann auch der Job von der Bauleitung an. Das ist dann mein Job und den von den Kollegen rauszufahren, mit GPS-Geräten Punkte zu sagen, hier wären sie. Und dann kann man da natürlich nicht einfach loslegen mit Bohren, sondern dann gibt's noch einen großen Punkt mit der Kampfmittelfreiheit, weil die Strecke zwischen Neu-Ulm und Augsburg natürlich im Krieg ein beliebtes Ziel war. Sprich, jeder Bohrpunkt muss auf Kampfmittelfreiheit überprüft werden. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen unterirdischen Versorgungsleitungen, die wir dann jeden Punkt auch nochmal prüfen müssen, dass wir hier keine Leitung anbohren.
Also bei den Versorgungsleitungen, die kann man ja einigermaßen leicht rausfinden, dazu sollte es Pläne geben. Bei den Kampfmitteln ja eher nicht. Es gibt es eine Übersicht, wo welche Kampfmittel vermutet werden oder sicher liegen?
Also bei den Kampfmitteln, dann macht man es so, es gibt Übersichtspläne, es gibt Luftbilder, aber das ist nicht wirklich konkret. Also man sieht, wo wurde bebombt, wo war was, aber ich kann natürlich nicht sagen, an diesem Punkt genau war nichts. Deshalb geht ein Kollege von uns von der Kampfmittelabteilung mit raus. Und der misst jeden Punkt frei. Da gibt es drei verschiedene Verfahren. Einmal das oberflächliche mit einer sogenannten Förster-Sonde. Die wird nur über den Untergrund geschwungen und aufgrund von akustischen Tönen kann der Kollege dann hören, ob Metallisches im Untergrund ist oder das sogenannte Georadar. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kinderwagen. Und der misst optisch in den Untergrund 6 Meter tief, ob dort was Metallisches gelagert ist. Und wenn alles die zwei Sachen nicht möglich sind, könnte man noch nach Kampfmittel bohren, was wir in diesem Fall aber nicht benötigen, weil wir mit den Bohrpunkten dann auch etwas flexibel sind und sagen, wenn dieser Punkt nicht funktioniert, gehen wir 2 Meter nach rechts und lassen uns den Punkt freigeben.
Jetzt wird es noch etwas technisch. Es gibt ja verschiedene Arten von Bohrungen, Kernbohrungen und Bohrloch-Ramm-Sondierungen. Was ist denn da genau der Unterschied?
Genau, also bei den Kernbohrungen kommt das große Gerät zum Einsatz mit 15 Tonnen, wie vorhin schon gesprochen. Und dieses Bohrgerät dreht eine sogenannte Verrohrung, also ein Stahlrohr mit einem Außendurchmesser von 22 Zentimetern in den Untergrund und rammt dort ein offenes Rohr rein, das 1,5 Meter lang ist und holt den Untergrund nach oben an die Erde. Diese Verrohrung wird immer nachgedreht, sodass das Bohrloch nicht zufällt, sondern immer offen bleibt und ich immer weiter in die Tiefe komme. Und bei den Sondierungen kommt ein kleines Gerät zum Einsatz, hat circa 1,5 Tonnen, ist viel schmaler, ist auch nur eine Person, Sprinter-Anhänger, ist also viel kleiner, viel einfacher. Und hier wird eine Metallstange in den Boden gerammt mit 50 Kilo. Und diese Stangen haben eine Zentrierung oder eine Markierung alle 10 Zentimeter. Und da wird gemessen, wie viele Schläge ich auf 10 Zentimeter benötige. Und das gibt mir Ausschluss über die Bodendichte.
Welches Verfahren nutzen wir?
Es kommen beide. Zwar nicht an jedem Bohrpunkt wird die Sondierung durchgeführt. Wir haben jeden Bohrpunkt und an speziellen Bohrpunkten wurde noch die Sondierung gefordert, dass man einfach auf die gewisse Tiefe die Lagerungsdichte des Untergrunds bestimmen kann.
Rund 20% unserer Bohrpunkte werden zu Grundwassermessstellen ausgebaut. Warum denn das?
Grundwasser, ganz wichtiges Thema beim Thema Bauen. Wenn ich irgendwo baue und es ist Grundwasser im Untergrund vorhanden, dann muss ich unbedingt wissen, wo. Weil wenn ich jetzt abbagger und mir läuft dann die Baugrube mit Wasser voll, weil ich das nicht erkundet habe, ist sofortiger Baustopp. Also das muss vorher geklärt werden, wo kommt Grundwasser. Das Grundwasser steht auch zu verschiedenen Jahreszeiten auf verschiedenen Höhen oder Tiefen. Auch das muss bedacht werden und deshalb ist es ein ganz wichtiges Thema.
Wie kann man sich so eine Messstelle vorstellen?
Also die Messstelle, die werden meist Überflur, nennt man das, ausgebaut. Sprich, es steht ein Stahlrohr aus dem Boden raus, circa bis 1 Meter Höhe. Und im Untergrund ist ein Kunststoffrohr verbaut. Und das Kunststoffrohr ist im Bereich des Grundwassers geschlitzt, sodass Grundwasser durchfließen kann und der Grundwasserstand sich eben auch verändern kann, je nachdem, ob er steigt oder sinkt.
Und wie lange bleiben diese Messstellen im Boden?
Bis nach der Bauphase oder sogar noch länger. Also es gibt auch Messstellen, die auch zur Beweissicherung auch nach den Bauten genutzt werden können oder genutzt werden. Und deshalb haben die eigentlich kein Ablaufdatum.
Wie läuft das, die Daten abzurufen? Müssen Sie ständig die Grundstücke betreten?
Wir müssen dann, also derjenige, der die Wasserstände ausliest, die Grundstücke betreten. Es gibt auch Datenlogger, die ich verbauen kann. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die einfachste wäre, händisch mit einem sogenannten Lichtlot, sieht aus wie eine Kabeltrommel und hat vorne einen Sensor dran, der ausschlägt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Das wäre die einfachste Variante. Oder man kann natürlich Datenlogger einbauen, die permanent aufzeichnen, die dann ausgelesen werden zu bestimmten Zeiträumen. Oder das Ganze gibt es auch noch mit Fernübertragung, wo man dann bequem vom Computer aus das auslesen kann.
Muss beim Bahnprojekt Augsburg-Ulm gebohrt werden, weil wir zwei neue Gleise zwischen den Städten bauen oder ist das bei jedem Infrastrukturprojekt vorgeschrieben?
Also die Bohrung zum Baugrunderkundung ist bei jedem Infrastrukturprojekt vorgeschrieben. Kein Planer wird eine Planung erstellen, ohne dass ein Baugrundgutachten vorliegt und für dieses Gutachten braucht man Bohrungen oder Aufschlüsse im Untergrund.
Vor dem Start der Erkundungskampagne haben wir die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Kommunen entlang unserer Vorzugsvariante informiert, wo die Bohrungen stattfinden. Jetzt wollen wir, unter anderem in dieser Podcast-Folge, auch die Öffentlichkeit möglichst gut informieren, was wir da machen. Sie haben solche Maßnahmen schon öfter durchgeführt. Wie reagieren die Menschen in der Regel?
Interessiert reagieren die. Also wenn man so ein Bohrgerät sieht, das sieht man natürlich nicht alle Tage, kommen ganz viele Nachfragen. Was machen Sie hier? Für was ist es? Also die Menschen sind interessiert und natürlich finden im Vorfeld natürlich auch die Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und wir sind natürlich ganz oft im Wiesenbereich, Waldbereich und auch mit den Pächtern statt, dass sie informiert sind, weil wenn da, müssen wir mal vorstellen, ein riesen Bohrgerät auf einmal dasteht auf ihrem Grundstück, wäre natürlich keiner erfreut, deshalb werden die Besitzer und Pächter im Vorfeld auch informiert.
Wie ist das denn für die Menschen, in deren Nähe wir bohren? Also wenn wir ihr Grundstück betreten müssen oder allein, weil wir in ihrer Nähe bohren?
Also ich habe letzte Woche eine ältere Dame getroffen, circa 90 Jahre. Sie war total interessiert, hat gefragt, was macht ihr denn hier? Und sie sieht uns ja immer. Und dann kam ein ganz nettes Gespräch und Ja, also eigentlich sind sehr viele interessiert und schlechte Erfahrungen, muss ich sagen, haben wir jetzt eigentlich noch nicht gehabt.
Und sind diese Arbeit besonders laut oder schmutzig oder merken die Menschen eigentlich kaum was davon? Sie sagten schon, sie sind oft im Wald- und Wiesenbereich unterwegs, also häufig weg von bebautem Gebiet. Aber wie ist es, wenn sie näher an eine Ortschaft ranrutschen?
Ja, sie sind laut und schmutzig, aber sie sind laut in dem Moment, wo wir bohren, weil wir diesen Bohrlochhammer ins Bohrloch einschlagen. Deshalb hat man ein ständiges Klopfen. Ist natürlich eine Geräuschbelastung, aber wenn wir jetzt sagen, wir machen 20 Meter am Tag, also wir sprechen hier von wenigen Tagen Lärmbelästigung. Und schmutzig kommt auch ganz auf die Witterung an. Desto trockener das Wetter ist, desto schöner können wir arbeiten. Aber es ist auch so, dass wenn wir gehen, ist wieder aufgeräumt. Da werden Straßen geputzt, da werden Wege wieder hergestellt, da werden Grünflächen wieder begradigt. Es fällt dann im Großteil nicht mehr auf, dass wir da waren.
Okay, das sind noch beruhigende Nachrichten.
Zum Thema Wald und Wiesen. Wenn Sie bis zu 80 Meter tief bohren, ist das ja schon auch ein Eingriff in die Natur. Gibt es da besondere Maßnahmen, die Sie für den Umweltschutz ergreifen müssen, vor, während oder nach den Bohrungen?
Genau, also es gibt Büros, die dafür beauftragt waren, speziell diese Bohrung zu begleiten. Und in Bereichen, wo der Naturschutz zu Trage kommt oder es fraglich ist, wurden wir im Vorfeld schon begleitet von einem Mitarbeiter, der sich das Ganze angeschaut hat, der geschaut hat, dass wir keine Baumwurzeln treffen, dass wir nicht so viel Flurschaden haben. Das wurde dann im Vorfeld alles abgestimmt und wurde uns dann jeweils auch an den entsprechenden Bohrpunkten so freigegeben.
Mussten auch Bäume gefällt werden?
Nein, Bäume mussten nicht gefällt werden, weil wir natürlich noch relativ flexibel waren. In der Bohrpunktwahl konnten wir immer so aufstellen, dass wir da keinen Eingriff hatten.
Gibt es trotz Bohrungen manchmal Überraschungen im Boden, mit denen man so gar nicht gerechnet hat?
Ja, es gibt Überraschungen. Abwasserleitungen, wo nirgends eingezeichnet waren. Also das ist eigentlich die häufigste Überraschung, wenn man eine Leitung trifft, die im Vorfeld einfach nicht planbar war oder in keinem Plan eingezeichnet ist. Das ist die häufigste Überraschung und auch die nicht am schönsten.
Jetzt brauchen wir noch ein Superlativ. Was ist denn so das Ungewöhnlichste oder vielleicht Schwierigste an dieser Erkundungskampagne bei unserer Strecke zwischen Augsburg und Ulm im Vergleich zu anderen Projekten?
Also ganz klar hervorzuheben ist die Summe der Bohrmeter. Diese Anzahl von 5.400 Bohrmetern in natürlich einem gewissen Zeitraum. Also wir dürfen natürlich nicht ins Unendliche bohren, sondern bis Ende Juni haben die Bohrarbeiten abgeschlossen zu werden. Und da müssen wir natürlich auf die Witterung achten, auf die Zufahrbarkeit, auf die Planung. Das ist die Herausforderung bei dem Projekt, dass wir termingerecht die Arbeiten beenden.
Wenn Sie bei einem Projekt beschäftigt sind, tragen Sie ja einen wesentlichen Teil zu den weiteren Planungen bei. Ist das einem bewusst, dass man buchstäblich wichtige Erkenntnisse ans Licht bringt in dem Moment?
Ja, das ist total interessant, weil diese Strecke ja sehr alt ist, die Züge auch sehr langsam fahren müssen, weil die Strecke eben so alt ist. Und ich habe es auch jetzt, wenn ich an verschiedenen Bauwerken, wo jetzt vielleicht mit diesem Projekt nichts zu tun haben, vorbeifahre nach 10 Jahren und mir fällt ein, ach, da haben wir gebohrt und jetzt steht eine neue Brücke oder jetzt ist der Tunnel da. Das kommt einem immer wieder in Erinnerung.
Frau Weizenecker, ich habe nur 3 Begriffe für Sie. Sie dürfen mir erzählen, was Ihnen dazu einfällt. Erster Begriff ist Bodendenkmal.
Bodendenkmal, haben wir Gott sei Dank keine gefunden.
Zweiter Begriff, Kostenprognose.
Sind wir gut im Rahmen.
Und dritter Begriff, Bohrkernlager.
Bohrkernlager, ja. Wir hatten für 4 Lose oder haben für 4 Lose 3 Bohrkernlager, wo mehrere 100 Quadratmeter wir uns anmieten, um dort unsere Kernkisten stapeln zu können. Diese Kernkisten sind ganz normale Holzkisten, 1 Meter lang, 40 Zentimeter breit. Und in diese Kernkisten wird der Untergrund, den ich erbohre, eingelegt, teufengerecht, sprich von 0 bis 1, von 1 bis 2 Meter. Und das bis zur Endtiefe, dass der Geologe im Nachgang sich das anschauen kann und die Geologiereihenfolge dann optisch auch sieht.
Wie lange werden die Bohrkerne aufgehoben?
Geplant ist 6 Monate bis oder nach Ende der Bohrarbeiten.
Frau Weizenecker, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die aufschlussreichen Antworten.
Und Jakob, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.